Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Mund, die Zunge und Rock'n'Roll forever. Das scheint so in etwa das Erfolgsgeheimnis der Rolling Stones zu sein und auch das Erfolgsgeheimnis von Frontmann Mick Jagger. Der wird heute 80 Jahre alt und hat in seinem Leben etliche Richtungswechsel vollzogen. Statt Sex und Drogen sollen heute Yoga und Obst seinen Alltag bestimmen. Bodo Mrozek ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte Berlin-München und er ist Autor des Buchs Jugendpopkultur, eine transnationale Geschichte. Und natürlich kommt so jemand weder an den Stones noch an Mick Jagger vorbei. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Welti.
Wie schafft es denn Jagger jetzt auch noch mit 80 ein Rockidol zu sein und nicht zur Witzfigur zu mutieren?
Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, durch einen radikalen Wandel des Lebensstils im Unterschied zu früher und durch hartes Training. Er ist heute natürlich irgendwie nicht mehr die Figur des jugendlichen Grenzüberschreiters, sondern im Grunde genommen des fitten Rentners, könnte man sagen, der eben nach wie vor auf der Bühne steht. Und das kommt uns vielleicht auch nur deswegen ungewöhnlich vor, weil diese Musik eben aus einer Zeit kommt, wo wir sie eigentlich Popmusik gleichgesetzt haben mit Jugendlichkeit, mit Jugendkultur oder sogar auch mit Jugendrebellion, was immer das auch ist. Das muss man aber verstehen, das hat sich eben in unserer Zeit grundlegend gewandelt.
Was weiß man darüber, wie Jagger den Tod von Stones Schlagzeuger Charlie Watts verarbeitet hat? Der hat ja durchaus so etwas wie Endlichkeit aufgezeigt, auch für diese Band.
Ja, also ich meine, es gab natürlich auch einen Haufen Krisen innerhalb der Band. Es gab ja schon, als Jagger seine Solokarriere gestartet hat, da hat Keith Richard ja auch schon mal geäußert, das kann vielleicht so nicht weitergehen. Und das sehen wir aber natürlich bei allen Bands dieser Art, dass die sich neu erfinden müssen. Das ist nach dem Tod des Schlagzeugers der Band The Who auch nicht anders gewesen. Und wir können uns die Band vielleicht auch heute jetzt nicht mehr eben so kontinuierlich als die Gruppe von ein paar Freunden vorstellen, was natürlich in der Zeit dieser Boygroups auch für die Fans eigentlich den besonderen Reiz gemacht hat, als so eine Projektionsfläche einer ungebrochenen jugendlichen Freundschaft. Das ist natürlich heute nicht mehr so.
Wie hat sich die Wahrnehmung von Rock'n'Roll verändert, wenn Sie auf die aktuelle Diskussion um die Vorwürfe gegen Rammstein schauen, wenn es um das Verhalten der Stars gegenüber Frauen geht?
Ja, also da hat sich natürlich was ganz grundlegend gewandelt, denn wir blicken heute natürlich sehr viel kritischer auf auch genau diesen Jugendkult, für den die Band mal gestanden hat. Wir haben oft die positiven Seiten davon irgendwie gesehen, also eine junge Gesellschaft, die war ja damals auch demografisch jung, aber wir haben nicht so sehr darauf geguckt, wie der Umgang mit weiblichen, eben auch sehr jungen Fans war. Hier kann man auch an die Liaison des Bassisten Bill Wyman mit der damals 34 jüngeren, nämlich 13 Jahre jungen Mandy Smith blicken. Das wirkt heute natürlich eher befremdlich. Und andere problematische Aspekte, die wurden von der Kritik, aber auch von der Popgeschichtsschreibung oftmals übersehen. Also man denke an Jerry Lee Lewis, der seine minderjährige Cousine geheiratet hat, oder problematische Figuren wie Ike Turner, Produzent Phil Spector bis zu heutigen Ikonen des Hip-Hop oder eben auch zu Rammstein, oder der BBC-Moderator Jimmy Savile, der soll 60 minderjährige Mädchen missbraucht haben, wurde aber ebenso wie Mick Jagger von der Queen zum Ritter geschlagen, war bestens mit Prince Charles bekannt. Also solche Dinge sind früher einfach gar nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen und heute gucken wir vollkommen zu Recht eben auch ganz anders darauf. Und das ist dann auch so die Frage, was da noch an Virilität und traditioneller Männlichkeit auf der Bühne aufgeführt wird, inwieweit das heute eigentlich irgendwie vorne steht oder eher so eine Art rückwärtsgewandte Angelegenheit ist.
Jagger ist vor 7 Jahren nochmal Vater geworden, ist Großvater und Urgroßvater und auch andere Bandmitglieder haben ein Riesenrad zu drehen, was die Kosten für die Familie oder für die Familien angeht. Sind Tourneen also nicht nur Spaß, sondern eben auch das Mittel, um Geld zu verdienen?
Das sind sie. Ich glaube, so richtige Geldprobleme hat man jetzt im Kreise der Rolling Stones nicht. Aber das ist natürlich schon lange nicht mehr nur Spaß. Es war auch früher nicht nur Spaß, es ist harte Arbeit. Die Beatles etwa sind ja damals regelrecht an ihren Fans gescheitert. Die haben irgendwann auch aufgehört aufzutreten, als sie von Fans mit, ich weiß nicht, Gummibärchen und dergleichen beworfen wurden. Und die Tournee ist natürlich heute eben eine riesige, gewaltige Maschine, diese riesen Bühnenshows mit also Lightshow bis hin zu Pyrotechnik, das ist natürlich alles im Stadionformat, hat das nichts mehr zu tun mit den frühen Auftritten. Auch der Auftritt, der berühmt-berüchtigte in der Berliner Waldbühne, der war noch ganz sparsam, wenn man das sieht, auf alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Der ist aber auch gründlich damals aus dem Ruder geraten. Da haben die Fans ja die Waldbühne mehr oder weniger zerlegt. Die Stones hatten damals auch nur ein 20-minütiges Repertoire. Darüber war man enttäuscht. Und daraus hat man natürlich aber auch gelernt. Und da hat sich die ganze Maschinerie perfektioniert, auch was die Sicherheitsvorschriften angeht, die es so damals noch gar nicht gab. Da wurden noch Flaschen ausgegeben, die dann als Wurfgeschosse eingesetzt werden konnten. Also da sieht man auch, dass da was ganz grundlegend, ja, in gewisser Weise vielleicht auch erstarrt ist zu einem völlig neuen, perfektionierten Showformat.
Was hat sich eigentlich geändert über die Jahre am Stil von Mick Jagger auf der Bühne, wenn man das vergleicht mit David Bowie oder mit Madonna, die sich ja quasi jährlich neu erfinden oder erfunden
Ja,
haben?
das.
David Bowie tut das ja leider nicht mehr.
Ja, das ist gar keine so leicht zu beantwortende Frage, weil es gibt ja auch Fans, die sagen, dass eigentlich mit bestimmten Alben jetzt so aus Mitte der 70er bei den Stones gar nichts mehr richtig was Neues passiert worden sei. Manche boykottieren sie deswegen sogar. Aber es hat sich natürlich sehr viel geändert. Ich würde sagen, erst eher in den ersten Jahrzehnten, also angefangen haben die Stones ja als eine R&B-Band. Das war damals. Also Rhythm and Blues, eigentlich ein von schwarzer Musik inspirierter Musikstil. Jagger selbst war ja Fan zunächst vom Rock'n'Roller Buddy Holly, dann aber ganz besonders auch von Chuck Berry, dem schwarzen Rhythm and Blues-Spieler. Und die Band wurde damals ja vermarktet, auch noch unter dem Titel R&B, Rhythm and Blues, als die härteste Band der Welt. Sind dann eigentlich unter Beat verschlagwortet worden, aber auch schon als Gegenentwurf zu den sauberen Beatles. Und von da ab, dann aber Ende der 60er, Anfang der 70er, auch dadurch, dass die Bühnen eben immer größer werden, die Show immer perfekter werden muss, entsteht da auch so eine Art Stadion-Rock'n'Roll draus. Und das hat, glaube ich, mit den ganz frühen Ursprüngen eben nur noch wenig zu tun.
Sehen Sie jemanden, der in die Fußstapfen von Mick Jagger treten könnte, oder neigen sich die Zeiten des ewigen Rockstars dem Ende zu?
Ich glaube eigentlich nicht, dass sich die Zeiten des ewigen Rockstars dem Ende zuneigen. Im Gegenteil, müssen wir Rock wahrscheinlich heute als ein intergenerationelles Projekt verstehen. Es ist vielleicht nicht mehr unbedingt dieser Lebensstil des Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Also der Soziologe Andreas Reckwitz hat das mal beschrieben, der Rockstar als eine riskante Figur, die sich eigentlich für andere, ja, ich will nicht sagen opfert, aber ihre Gesundheit, nicht ihr Leben, aber zumindest ihre Gesundheit riskiert manchmal ja auch ihr Leben. Das ist heute schon ganz anders. Also da gibt es ein anderes Bewusstsein, eben ja jetzt inzwischen auch bei Jagger. Aber die Vorstellung, dass das gegen die Gesellschaft gerichtet ist, die bei den Stones ja auch noch nie so ganz gestimmt hat. Jagger wurde zwar als Rebell gehandelt, hat sich aber eigentlich der politischen, wenn man so will, Revolte von 68 gegenüber immer sehr indifferent verhalten. Heute geht das aber eigentlich innerhalb, man kann schon fast sagen, einer staatsoffiziellen Kultur. Wir sehen ja auch, wie Rockmusik, sogar Punk, Nina Hagen inzwischen auch in staatliche Inszenierungen durchaus einfließt. Also etwa der große Zapfenstreich von Angela Merkel oder wenn der französische Rockstar Johnny Hallyday stirbt und also mehrere ehemalige und der amtierende Präsident dann ein Staatsbegräbnis daran teilnehmen, wo 2 Millionen Franzosen die Straßen säumen, dann sehen wir, dass das ja eigentlich im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist. Und da kann man sich dann eigentlich auch nur drüber wundern und das irgendwie für unangemessen halten oder aus der Zeit gefallen, wenn man noch der Vorstellung anhängt, Rock kommt irgendwie von unten aus einer Jugend heraus und muss irgendwie was ganz anderes wollen. Und das ist heute vielleicht gar nicht mehr so. Dann stellt sich aber auch die Frage, ob Rock nicht in gewisser Weise auch Rockmusik strukturkonservativ geworden ist. Jetzt gar nicht im parteipolitischen Sinne, aber Neues entsteht dann vielleicht auch in anderen Musikstilen heute.
Mick Jagger wird heute 80 und darüber habe ich in Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit Historiker Bodo Mrozek. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.